Rätsel des Unbewussten.
Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie. Folge 88. Was uns zu dem macht, wer wir sind. Zur Psychoanalyse der Identität.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem psychoanalytischen Verständnis von Identität. Wenn ihr euch für mehr Podcast-Inhalte interessiert, schaut gerne einmal bei unserer Förderplattform Patreon vorbei, wo ihr viele Bonusfolgen hören könnt. Etwa unsere Reihe zur unbewussten Erziehung, in der wir unterschiedliche Erziehungskonzepte psychoanalytisch betrachten. In der letzten Folge geht es um bedürfnisorientierte Erziehung und ihre Konsequenzen für die Entwicklung von Kindern. Infos findet ihr in den Shownotes.
Eine Frau Mitte 60 geht in Rente. Hinter ihr liegt ein langer Weg. Sie stammt aus einfachen Verhältnissen und war die erste in ihrer Familie, die einen akademischen Bildungsweg beschritten hat. Etwas, wofür sie hat kämpfen und Stunden der inneren Fremdheit in Kauf nehmen müssen. Im Verlauf des Lebens haben sich die Worte mit Bedeutung gefüllt. Was es heißt, an Bildung teilhaben zu können, eine Frau zu sein, was Arbeit bedeutet oder Familie, aber auch einer bestimmten Nationalität anzugehören oder Teil einer Generation oder sozialen Schicht zu sein. Aus diesen verschiedenen Facetten zuletzt setzt sich jenes Gefühl zusammen, was es bedeutet, ich zu sein. Kindheit und Jugend liegen fern. Längst ist die Welt und man selbst eine andere geworden. Und doch gibt es ein Band, das sich mit der eigenen Herkunft verknüpft, wenngleich über Kanten genäht und an mancher Stelle rissig. Irgendwo ist man immer noch dasselbe Ich. Wenn dieses Band hingegen reißt, geht etwas Wesentliches verloren. Bis zu jenem Gefühl des vollständigen Verlustes der Bindung zu sich selbst, was durchaus wie eine psychische Todeserfahrung erlebt werden kann. Psychoanalytiker haben versucht, diesen Gefühlskomplex mit dem Begriff der Identität zu beschreiben. Insbesondere Erik Erikson, nach Freud der wohl meist zitierte Psychoanalytiker aller Zeiten, hat auf diesem Feld einen Grundstein gelegt. Eine gut zugängliche Einführung in das Gebiet ist auch den Arbeiten des Psychoanalytikers Werner Bohleber zu entnehmen. Identität, von lateinisch idem, derselbe, bezeichnet in der Psychoanalyse zunächst jenes schwer greifbare und oftmals unausgesprochene Gefühl der Kontinuität des eigenen Selbst. Es geht dabei weniger um die Frage, wer man ist, sondern um den Kern der Erfahrung, dass man ist, und zwar immer mehr oder weniger derselbe. Ein Repräsentant dieses Kontinuitätsgefühls ist etwa der eigene Name, den man für gewöhnlich über alle widersprüchlichen Situationen des Lebens hin mitnimmt, sozusagen als Chiffre für die innere Beständigkeit. Man könnte auch sagen, die Identität bezeichnet so etwas wie den konservativen Teil des eigenen Selbst. Diese innere Kontinuität ist für die meisten Menschen psychisch bedeutsam, weshalb auch alle tiefgreifenden Veränderungsprozesse, etwa in Therapien, immer auf einen grundlegenden Widerstand stoßen. Dass man sich selbst nicht verlieren möchte, an sich selbst festhält, und sei es um den Preis des Leidens. In der Psychoanalyse wird diese Form von Widerstand auch Identitätswiderstand genannt. Wie wir noch hören werden, ist es für ein psychoanalytisches Verständnis aber wichtig, dass jedes Identitätsgefühl auch einen unbewussten Begleiter, einen Schatten hat. Es gibt keine Identität ohne inneren Konflikt. Wie Erikson in seiner Arbeit über Identität und Lebenszyklus herausstellt, bildet sich das Identitätsgefühl eines Menschen an den Lebensschwellen, also gerade an jenen Augenblicken der Lebensgeschichte, die an dem Kontinuitätsgefühl rütteln. Auch die Frau unseres Beispiels steht an einer Lebensschwelle. Das Verlassen der Berufstätigkeit, das nahende Alter rühren an das eigene Identitätsgefühl. Bin ich noch dieselbe Person ohne das, was ich loslassen muss? An solchen Schwellen kann das auftreten, was Erikson als Identitätsdiffusion bezeichnet. Es ist für einen Menschen erst einmal schwer, sich selbst in den veränderten Umständen wiederzufinden. Die neue Lebenssituation passt nicht zu dem eigenen Selbst. Man selbst scheint nicht mehr zu sich zu passen. Bin das noch ich? Identitätsdiffusion geht mit Gefühlen der inneren Orientierungslosigkeit und Fremdheit einher. Manchmal befällt die Person fast ein Moment von Schwindel oder Derealisation, als fände man sich als altvertrautes Ich plötzlich in einem ganz anderen Leben wieder. Die Situation liegt der Person nicht nur auf der Seele, weil sie sich vor dem Kommenden fürchtet oder nicht weiß, wie es weitergeht, sondern auch, weil mit dem Übertreten der Lebensschwelle auch die Vergangenheit fraglich wird. Wozu bin ich diesen Weg gegangen? Wenn sich das Vergangene nicht in einen sinnhaften Zusammenhang mit dem Gegenwärtigen fügen lässt, geht es dem Selbst verloren. Für das psychische Gleichgewicht eines Menschen ist es wichtig zu wissen, woher man kommt, in welchen Spuren man geht, aber nicht zuletzt auch, eine Idee davon zu haben, welche Spuren man hinterlässt. Manchmal sind die Konfliktlinien einer Identitätskrise auch unbewusst. Die Person fühlt auf einer bewussten Ebene nur eine dauerhafte Unzufriedenheit, Angespanntheit oder entwickelt andere Symptome, etwa Angstzustände oder Momente der Niedergeschlagenheit. Oft verrät das Traumleben eines Menschen, wie er oder sie mit einer Lebensschwelle ringt. Die Frau unseres Beispiels etwa könnte träumen, dass sie sich auf eine Reise begibt, aber am Bahnstein plötzlich merkt, dass sie die Türen zu ihrem Haus noch gar nicht richtig abgeschlossen hat, ihre Wohnung nun offen steht und wahrscheinlich von Unbekannten ausgeräumt wird. Dabei sind doch dort wichtige Dinge, die sie nicht verlieren will. Die Wohnung in diesem Beispiel könnte ein Repräsentant des eigenen Ich sein, etwas von sich selbst, das eigentlich noch nicht abgeschlossen ist, von dem man Angst hat, es zu verlieren, während doch unabweislich ein Abschied ansteht. Die Psyche eines Menschen reagiert auf die Identitätsdiffusion meistens mit einer Form von psychischen Abwehr, also dem Versuch, das Identitätsgefühl zu stabilisieren und schwer aushaltbare Gefühle zu dämpfen. Eine Bewegung, die für Entwicklungskrisen charakteristisch ist, wäre etwa eine psychische Regression. Die Person zieht sich zurück, auf eine Weise des Erlebens, die einem früheren Lebensalter zu entstammen scheint, sucht die Nähe zu den Orten oder Verhaltensweisen der Vergangenheit, wird vielleicht sogar in gewisser Hinsicht pubertär oder kindlich. Ein regressiver Rückzug kann der Versuch sein, sich seiner selbst zu vergewissern, indem man das vergangene Ich wiederherzustellen sucht. Regression kann auch dem Versuch dienen, etwas Verlorenes bei sich zu behalten, einer nativen Bindung festzuhalten, indem man so wird wie das, was man verloren hat, etwa eine Elternfigur. Denn was man selbst wird, das hat man immer bei sich. Eine andere Form der Abwehr wäre das starre Festhalten am Bisherigen, gewissermaßen dem Versuch, das Neue und Unbekannte der Situation auszuschalten. Dies freilich auf Kosten einer möglichen Entwicklung und einer gewissen Verzerrung oder Verleugnung der Realität. Eine weitere Weise des Umgangs mit Identitätskrisen wird in der Literatur mit den sogenannten entliehenen Identitäten beschrieben. Die Person, gewissermaßen ihres eigenen psychischen Hauses verlustig, sucht nach neuen Hüllen, übernimmt Erlebens- und Verhaltensweisen von anderen Menschen. Diese passen aber doch nicht recht zum eigenen Selbst, werden gewechselt in einer mithin rastlosen und ruhelosen Suche nach einem psychischen Haus, in dem es sich endlich leben lässt, wie es ja für Jugendliche typisch ist, aber durchaus auch später im Leben. All diese Formen psychischer Abwehr müssen kein Zeichen von Störung sein, sondern gehören zu den üblichen Begleiterscheinungen von psychischer Entwicklung, die ja nie ohne Krisen zu haben ist. Jede bedeutsame Lebensschwelle öffnet einen Übergangsraum, gewissermaßen ein seelisches Zwischenstadium, in dem das Alte nicht mehr, das Neue noch nicht ist und in dem das psychische Gleichgewicht leicht ins Schwanken gerät. Ein regressiver Rückzug kann durchaus auch eine produktive und konstruktive Seite haben, etwa wenn eine Person sich erst einmal zurückzieht, sich ihrer selbst versichert. Man denke etwa an Kinder, die zum ersten Mal ein Geschwister bekommen und plötzlich selbst wieder ganz babyhafte Verhaltensweisen an den Tag legen, in Babysprache reden, sehr anhänglich werden, sich viel herumtragen lassen. Eine Regression, die dem Kind, wenn die Eltern damit verständnisvoll umgehen, helfen kann, die neue Situation zu bewältigen und meist nach einer Weile auch wieder aufgegeben wird, vor allem dann, wenn die neue Rolle als großes Geschwister positiv besetzt werden kann. Entscheidend ist, ob eine Person diese Rückzugsorte wieder verlassen, sich auch für das Neue öffnen kann, sozusagen wieder in einen Stoffwechsel mit sich und der Welt tritt. Nur auf diesem Weg entsteht ja so etwas wie eine Agency für das eigene Leben, das Gefühl, das Leben selbst zu leben, im Zentrum der eigenen Geschichte zu stehen, die Zeit in gewisser Hinsicht mit den eigenen Händen lenken zu können, indem man Dinge von sich aus vollendet, also zu einem Ende bringt, loslassen kann. Eine gewaltsam fixierte Identität mumifiziert das Selbst, kann zuletzt zu einem Gefängnis werden oder einem Museum, in dem alle Gegenstände des Selbst mit Nägeln an den Wänden festgeklopft sind. Eine chronisch diffuse oder starre Identität verändert zuletzt die Beziehung zur Zeit. Aus psychoanalytischer Perspektive beruht unser Zeiterleben im Wesentlichen auf jenem beschriebenen Gefühl von Kontinuität. Gestern hat mit heute zu tun. Ist dies gegeben, erlebt sich eine Person im Zentrum der Zeit, erfährt ihr Leben in einem sinnhaften Zusammenhang. Dies kann sich etwa daran zeigen, dass die Person ihre Geschichte erzählen kann. Wobei eine Erzählung ja gerade nicht in einer Aneinanderreihung von Ereignissen und Anekdoten besteht, sondern darin, dass der Anfang und das Ende etwas miteinander zu tun haben, sich ein innerer Spannungsbogen bildet, weshalb wir ja als Zuhörer auch interessiert dabei bleiben. Wie in einem guten Roman bricht die Geschichte nicht einfach ab, setzt sich aber auch nicht ins Endlose fort, sondern kommt zu einem Ende, wenn der Spannungsbogen geschlossen, die Fäden des Anfangs sich zusammengefügt haben. Fehlt jenes Kontinuitätsgefühl, wird die Zeit zu einer fremden Macht, ohne wirkliche Beziehung zum eigenen Selbst, sozusagen der unerbittliche Daumen, der das Kino der Lebensereignisse ablaufen lässt und irgendwann abbricht. Ein Lebensgefühl, das meist in einem angstvollen oder panischen Verhältnis zur Zeit Ausdruck findet. Versuchen, dem Daumen Einhalt zu gebieten oder ihn wenigstens zu verlangsamen. Oder versuche, ein Kontinuitätsgefühl künstlich herzustellen, etwa das Bedeutsame an Ereignissen mit mechanischen Mitteln festzuhalten, den besonderen Augenblick im Fotoalbum festzukleben, als sammle man immerzu im Leben Bruchstücke, aus denen man einmal ein Ganzes zusammensetzen könnte. Wie entsteht nun ein solches Identitätsgefühl in unserer Geschichte? Und wodurch gewinnt es seine Festigkeit? Kleine Kinder müssen erst einmal ein basales Gefühl für sich selbst entwickeln. Dass das alles zusammengehört, die Körperglieder zu einem Zentrum, die Stimme zu einem Ich, und dass es ein Kontinuum der Zeit gibt, ein Vorher und Nachher, was es für Kinder überhaupt erst möglich macht, Trennungen zu ertragen. Mama gibt es noch, auch wenn sie nicht da ist. Und auch mich gibt es dann noch. Schon für diese Urformen eines Identitätsgefühls gilt, das, was wir sind, entsteht in Beziehung. Wir können uns selbst nur über andere erfahren. Für die frühe Kindheit sind insbesondere die sogenannten Spiegelerfahrungen entscheidend. Wenn Kinder die Erfahrung machen, dass ihre inneren Zustände von einer Bezugsperson verstanden und beantwortet werden. Kinder können emotionale Bezogenheit vor allem am Ausdruck von Erwachsenen wahrnehmen, der etwas von dem Gefühl der Kinder wiederholt. Ich sehe, dass du mich verstanden hast, weil ich etwas von mir in deinem Blick und deiner Stimme erkenne. Die frühe Identität beruht darauf, sich in den Augen des anderen zu erkennen und zu fühlen, dass man erkannt, gesehen worden ist. Ich bin, weil du mich siehst. In späteren Lebensaltern geht es hingegen oftmals um Prozesse der sozialen Anerkennung, also das Gesehenwerden in einem weiteren Sinn. Die eigene Identität setzt sich zusammen aus einem Zusammenspiel von Selbstgefühl und den Erwartungen der anderen, wie ich selbst mich erlebe und wie andere mich sehen. Um eine stabile Identität entwickeln zu können, sind wir wesentlich auf andere Menschen angewiesen. Dabei geht es, wie immer in der Psychoanalyse, nicht nur darum, wie andere Menschen sich tatsächlich verhalten, sondern auch darum, wie man andere Menschen verinnerlicht hat. Es geht also immer auch um den inneren anderen. Zum Beispiel: Andere treten schon von Beginn des Lebens an mit bestimmten Vorstellungen und Erwartungen an mich heran, die sich um meine soziale Rolle als Mann bewegen. Ich nehme diese Erwartungen in mich hinein, mache sie zu einem Teil meines Selbst, habe eine Vorstellung davon, was es bedeutet, dass ich ein Mann bin. Gelingt es mir, diese Erwartungen mit meinem mithin angeborenen Körpergefühl und Selbstgefühl in Einklang zu bringen, entwickelt sich eine mehr oder weniger stabile männliche Geschlechtsidentität. Sind diese Erwartungen nicht mit den übrigen Teilen des Selbst zu integrieren, wird das eigene Identitätsgefühl konflikthaft. Der Konflikt entsteht nicht nur dadurch, dass andere mit bestimmten Erwartungen an mich herantreten, die nicht zu mir passen, sondern dass ich diese Erwartungen auch an mich selbst habe, ich mit mir selbst überkreuzt bin. Nach Erikson werden vor allem in der Adoleszenz entscheidende Weichen für die Identitätsbildung gestellt. Dies einerseits im Zeichen des Verlustes, des kindlichen Selbst. Zugleich dadurch, dass etwas völlig Neues in die eigene Identität integriert werden muss. Der heranreifende Körper und die sich entwickelnde erwachsene Sexualität, mit der das eigene Selbstgefühl Schritt halten muss. In der Jugend vollziehen sich zugleich entscheidende soziale Lösungsprozesse. Jugendliche verlassen die elterliche Welt und setzen sich so stark wie nie zuvor mit der sozialen Welt auseinander. Oft geht es darum, frühere Identifizierungen hinter sich zu lassen, etwa mit einem Elternteil, mit dem man sich als Kind noch stark identifiziert hat, bis hin zu ähnlicher Kleidung oder ähnlichem Habitus. Jetzt erregt der bloße Gedanke, dass man mit dieser Person ähnlich sein könnte, eine schwer begreifliche Scham und Widerstand. Eine gelungene Identitätsbildung bedeutet, dass ein junger Mensch so etwas wie eine innere Stabilität erwirbt, ein Gefühl dafür, wer man ist. Etwas, was sich nach Erikson vor allem an einem Umstand ablesen lässt: die Fähigkeit zur Treue. Treue bedeutet, an einer Sache festzuhalten, über ihren bloßen Nutzwert hinweg, sie nicht fortzuwerfen, weil sie gerade frustrierend ist oder anderes vielversprechend erscheint. Also in gewisser Hinsicht ein Handeln aufgrund von inneren Überzeugungen. Eine Person tut etwas, weil es mit ihrer inneren Welt stimmig ist, nicht nur, weil es im Augenblick vor- oder nachteilhaft scheint. Eine Identität, die chronisch diffus bleibt, zeigt sich nach Erikson vor allem in einer hedonistisch beliebigen Haltung. Man könnte auch sagen, die innere Welt organisiert sich nach dem Lust-Unlust-Prinzip. Beziehungen, aber auch eigene Interessen, Einstellungen, Bindungen aller Art annehmen und abstoßen, wenn sie zu viel Unlust bereiten. Eine Haltung zur Welt, die sich durchaus auf die Erfordernisse des Turbokapitalismus reimt, wie Richard Sennett es in seiner berühmten Studie »Der flexible Mensch« ausbuchstabiert hat. Die Gegenbewegung wäre ein starres Festhalten und demonstratives Betonen der eigenen Identität, was nicht minder auf eine innere Unsicherheit verweisen kann. Letztlich gibt es so etwas wie eine festgefügte, unveränderliche Identität nicht. Es gilt der psychoanalytische Grundsatz, dass in unserem seelischen Haus immer mehrere Parteien wohnen. Für die Frage der Identität hat dies in besonderer Weise der Psychoanalytiker Gerhard Schneider in seinen Arbeiten formuliert. Nach Schneider hat die Identität eines Menschen immer zwei Aspekte: die sogenannte Positivität und die Negativität. Mit Positivität meint Schneider die Aspekte der eigenen Identität, die gewissermaßen festlegen und setzen, was man ist. Ich bin ein Mann, habe diesen Beruf, diesen Titel, habe diese Geschichte, mich zeichnet aus, dass ich dieses oder jenes gut kann oder gerne mag. Die Positivität der eigenen Identität sagt mir, wer ich bin, stellt auf diese Weise innere Ordnung und Stabilität her. Nach Schneider gehört zu jeder Identität aber immer auch eine andere Seite. Um zu wissen, wer wir sind, müssen wir immer auch etwas ausschließen, was wir nicht sind. Wir können nur ein bestimmtes Ich sein, indem wir andere Ichs, die wir auch hätten sein können, von ihrer Verwirklichung abhalten. Dies bezeichnet Schneider als die Negativität der Identität. Also das, was wir nicht sind, was wir aber, dies ein entscheidender Gesichtspunkt, sein könnten oder zumindest hätten werden können. Die Negativität überschneidet sich durchaus mit dem, was der Psychoanalytiker C.G. Jung den Schatten genannt hat. Das ungelebte Leben, die Möglichkeiten, die man nicht gewählt hat, die Anteile am eigenen Selbst, die man nicht lebt. Diese Selbstanteile verschwinden in psychoanalytischer Vorstellung nicht, sondern werden unbewusst, bilden so etwas wie einen unsichtbaren Begleiter im Unbewussten, den Schatten. Ein Mann, der in betonter Weise ein männliches Rollenbild lebt, nur vermeintlich männliche Eigenheiten an sich gelten lässt, erwirbt somit einen ausgeprägten weiblichen Schatten. Wenn man so will, die verdrängten weiblichen Anteile, die eigentlich auch zu ihm gehören. Der Schatten kann ihn verfolgen, zeigt sich zum Beispiel in einer ausgeprägten Angst, seine Männlichkeit zu verlieren, vermeintlich schwach zu werden, wenn er nicht dauerhaft demonstriert, dass er ein Mann ist. Der Schatten kann im Traumleben eines Menschen erscheinen, vor allem dann, wenn man keinen inneren Frieden mit ihm gefunden hat. Etwa, wenn das Ungelebte nicht betrauert, sondern als ruheloser Dämon in der eigenen Seele rege bleibt. Oder ein Selbstanteil dauerhaft unterdrückt, nicht zum Leben kommen kann. Der Schatten, die Negativität der Identität, ist damit aber zugleich ein Raum der Möglichkeit, sich selbst noch einmal anders zu erfahren. Für den Mann etwa, eine weichere, sensiblere Seite an sich zu entdecken, die es ermöglichen würde, in eine tiefere Beziehung mit anderen und mit sich selbst zu kommen. Oder vielleicht offener, entspannter und ausgeglichener leben und mit sich selbst sein zu können. Gerade an den Lebensschwellen rühren sich die Schatten der eigenen Identität, wird das andere, unbewusste Ich fühlbar. Denken wir noch einmal an das Beispiel der Frau, die ins Rentenalter kommt. Die Frau ist kinderlos geblieben, lebt alleine mit ihrem Partner. Die Kinderlosigkeit war eine bewusste Entscheidung, mit der die Frau zwar lange gerungen hat, aber letztlich doch damit einverstanden war, ihr eigenes Lebensmodell gewählt hat, das sie in den letzten Jahrzehnten gemeinsam mit ihrem Mann sehr genossen hat. An der Schwelle zum Alter aber ereilen sie merkwürdige Träume in der Nacht. Dass sie schwanger geworden ist und nicht weiß, ob sie eine gute Mutter sein wird. Es ist doch schon so spät im Leben. Oder dass sie Kinder in einer entfernten Stadt hat, um die sie sich eigentlich kümmern muss. Solche Träume können natürlich verschiedene Bedeutungsebenen haben. Vielleicht regt sich ein Teil ihres Ichs, den sie nicht gelebt hat, Mutter zu werden und eine Familie mit Kindern zu gründen. Die Frau ist irritiert über ihre Träume. War sie doch eigentlich zufrieden mit ihrer Entscheidung? Warum träumt sie denn nun so etwas? Vielleicht tut sie das ab, drängt jenes irritierende Moment beiseite. Vielleicht lässt sie sich aber auch auf das ein, was in ihr rege wird, fühlt der Frage nach, die sich in ihrem Innern stellt. Es kann um das Betrauern einer Lebensmöglichkeit gehen, dem Wunsch, dass eine Seite in ihr, dem Alter nahe, vielleicht doch auch gerne Kinder gehabt hätte. Vielleicht geht es aber auch um die Frage der Generativität. Sie bemerkt an sich, dass es ihr wichtig ist, etwas an die späteren Generationen weiterzugeben, etwas von ihrem angesammelten Leben zu schenken, das in anderen fortwirkt. Vielleicht ist dies ein Aspekt ihrer selbst, dem sie bislang wenig Raum gegeben hat. Es geht nicht nur um die leiblichen Kinder, sondern die Kinder im übertragenen Sinn, um die sie sich in der Sprache des Traums doch noch kümmern muss, die sie nicht vergessen darf. Wenn die Frau sich mit dieser Frage auseinandersetzt, findet sie möglicherweise Zugang zu einem anderen Teil ihrer selbst, erfährt sich jenseits der Lebensschwelle noch einmal neu. Dies könnte genauso gültig sein, wenn die Frau Mutter ist, dann könnte es um das ungelebte Leben und die verdrängten Anteile ihres Selbst gehen, die vor ihrer Identität als Mutter zurückgetreten sind. Vielleicht liegt hierin ja überhaupt das Geheimnis jenes viel zitierten Zaubers des Anfangs, ohne den es nicht möglich ist, die Stufen des Lebens zu gehen. Dass man sich nicht bewahren kann, ohne sich zu verändern. Aber dass Veränderung zuletzt bedeutet, sich wiederzufinden.